Ja, herzlich willkommen zum Pinken Sessel, den Podcast der liberalen Frauen. Zu Gast habe ich heute Thorsten Herkrath-Rose. Er ist Geschäftsführer von Rose Bikes in Bocholt. Hallo Thorsten.
Ja, hallo.
Wir wollen heute über das Thema Unternehmen neu denken. Was ist jetzt notwendig sprechen? Wir möchten in dieser schweren Zeit ein bisschen Mut machen und vielleicht können Sie, liebe Zuhörer, ein paar Ideen für Ihr Business mitnehmen. Da haben wir die erste Frage an Thorsten. Was zeigt dir die Krise in Bezug auf deine Stärken, Schwächen, persönlichen Ressourcen oder auf die Stärken, Schwächen und persönlichen Ressourcen im Unternehmen? Und wo müsst ihr da gerade umdenken?
Ja, eigentlich gehen die Erkenntnisse, die ich für mich persönlich gewinnen konnte, oft auch einher. Weil man ja irgendwie doch tagtäglich in allem, was man tut, man ist ja als Unternehmer doch immer irgendwie gedanklich auch bei der Firma, wird einem zumindest nachgesagt und ich erwische mich dabei auch immer wieder. Also für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis, glaube ich, Veränderungsbereitschaft ist jetzt wirklich ein Riesenthema, was glaube ich auch, ja, auch durch die Medien und mal durch die letzten Wochen jetzt wirklich allen wirklich ganz klar vor Augen geführt wurde, wie wichtig es ist, dass man sich darauf einrichtet, sich möglichst immer schnell und flexibel neu ausrichten zu können. Na, dass man in der Lage ist, Anpassungen möglich zu machen. Ja, und dass man im Grunde genommen einfach vom Kopf her bereit ist, Dinge zu ändern, auszuprobieren. Ja. Das ist eigentlich so die Haupterkenntnis, die ich für mich und auch fürs Unternehmen gewonnen habe. Zum Glück haben wir da auch früh schon mit angefangen, alle Kollegen in den letzten Jahren eigentlich darauf einzustimmen, dass sowieso alles, was im Handel passiert, alles, was in der Bike-Branche passiert, speziell auch, uns auch dazu herausfordert, uns immer wieder neu zu erfinden und auch immer wieder zu verändern. Also von daher haben wir das Fundament dafür schon in den letzten Jahren gelegt. Und was man jetzt vielleicht zusätzlich auch noch daraus mitnehmen kann, ist dieses ganze Thema Transparenz. Sowohl im Team, also untereinander mit allen Kolleginnen und Kollegen, auch gegenüber den Kunden, weil es kommt zu Lieferverzögerungen, Abläufe funktionieren vielleicht anders als vorher. Die Erreichbarkeit über Telefon ist nicht mehr so da wie früher, dafür mehr über digitale Kanäle. Services funktionieren anders. Das muss man halt klar und transparent kommunizieren, damit halt jeder sich da irgendwo auch abgeholt fühlt. Und auch das kann man, glaube ich, wenn man es dann jetzt wiederum auch eine Stufe weiter überträgt auf die Politik, ne, da fehlt dann manchmal die Transparenz. Also da sind, glaube ich, alle im Moment gut beraten, möglichst für Transparenz zu sorgen. Das ist auch was wir wirklich gelernt haben. Ja, und um das zu erreichen, musst du halt viel kommunizieren.
Ja, und so eine Transparenz, die schafft ja auch so ein Wir-Gefühl im Unternehmen. Und was für Punkte habt ihr da in eurem Unternehmen noch, wo ihr es schafft, ein Wir-Gefühl zu schaffen im Unternehmen?
Ja, wichtig ist tatsächlich diese Transparenz, die ich gerade angesprochen habe. Also, dass du halt immer über das, was du erreichen willst, sprichst, dass du halt Ziele erklärst, Maßnahmen, die zur Zielerreichung umgesetzt werden, erläuterst und auch natürlich die Ergebnisse präsentierst. Also nicht nur Siege und Erfolge feiern, sondern auch vielleicht Dinge, die nicht funktioniert haben, einfach offen und deutlich kommunizieren. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig als Grundstein, damit es wirklich auch bei allen dieses Wir-Gefühl gibt. Und wir haben, um das zu erreichen, auch frühzeitig angefangen, wenn wir wirklich größere Milestones irgendwie vor uns haben, die wir erreichen wollen oder halt größere Dinge sich verändern im Unternehmen, dass wir dann eigentlich immer Workshops wirklich mit allen Mitarbeitern machen, dass wir die einladen, sich eine Stunde oder zwei Zeit zu nehmen und dann wirklich, egal aus welchem Bereich, ob aus der Produktion, der Logistik oder aus kreativen Berufen, aus dem Vertrieb, Buchhaltung, egal, die kommen halt dann alle in Workshops zusammen, natürlich in kleineren Gruppen, nicht alle auf einmal. Und man spricht halt über diese Themen. Man versucht es dann zu erklären, sich Dinge auch mal in Gruppenarbeit zu erarbeiten. Man lernt dann darüber hinaus auch noch andere Abteilungen und andere Leute kennen. Das ist auch immer ganz schön. Und dadurch kannst du dann halt tatsächlich so ein Wir-Gefühl auch aufbauen. Und daraus entwickelt haben wir zum Beispiel eine gemeinsame Wertekultur. Ganz wichtig, dass man halt weiß, was ist so unser Anker, ne? Woran können wir uns festhalten und orientieren? Wir haben eine Feedback-Kultur daraus aufgebaut. Wir haben uns intensiv mit Kompetenzfeldern beschäftigt, sodass man halt wirklich auch besser beurteilen kann, warum vielleicht der eine Mitarbeiter an der Stelle stärker ist als an der anderen. Jetzt mal abgesehen wirklich von fachlichen Qualifikationen, sondern wirklich eher so auf soziale Kompetenzen bezogen oder auf persönliche Kompetenzen. Und daraus lassen sich dann wirklich ganz spannende Dinge auch für die Organisation ableiten. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass halt jemand, der wirklich sehr hochkreativ veranlagt ist, sich wahrscheinlich eher schwer damit tut, so ein buchhalterisch korrekter Orga-Freak zu werden. Also solche Dinge haben wir dann da auch rausarbeiten können und einfach auch viel über uns selbst, aber auch über die Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter gelernt.
Ja, wenn man so zusammenarbeitet, merkt man ja auch, wo man sich gegenseitig ergänzen kann. Wer wo welche Talente hat und wer von wem welche zu wem passen, wo man sich gegenseitig noch unterstützen kann.
Ja, genau. Das ist wie so eine Stärken-Schwächen-Analyse, die dann aber wirklich weit in die persönlichen Kompetenzen reinragt. Und das ist tatsächlich auch sehr spannend. Das macht mir auch eigentlich immer sehr viel Spaß, auch wenn ich jetzt da beruflich eigentlich in die Richtung überhaupt nicht tendiere. Aber es hilft einem einfach schneller, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Ja, das ist ein, in vielen Unternehmen ist das ja noch strikt hierarchisch alles aufgebaut. Die haben die Abteilungen noch strikt getrennt. Das habe ich aus eigener Erfahrung auch schon erlebt. Und stehen sich dann quasi selbst im Weg, wenn sie zum Beispiel, ja, die Folge ist halt Frustration, Vergabe von Entwicklungschancen und je kleinteiliger die Aufgabenverteilung, desto eher ist ja auch die Gefahr einer inneren Kündigung, dass da Missverständnisse entstehen, dass der eine nicht weiß, was der andere tut. Die Zuarbeitung funktioniert da nicht richtig oder die optimale Kundenbetreuung ist irgendwie nicht möglich, weil der Vertrieb einen anderen Wissensstand hat wie die Verwaltung. Die geht wieder anders mit den Dingen um. Und da ist immer so ein Austausch dann natürlich am besten, damit man da zu einem Erfolg kommt. Ne? Wie gehen Sie da in Ihrem Unternehmen vor oder welche Vorteile hat das für Ihr Unternehmen?
Ja, wir haben im Grunde genommen wirklich früh gelernt, wie wichtig die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit ist. Haben uns da jetzt gerade in den letzten Jahren auch wirklich viel Zeit für genommen, in die Organisationsentwicklung zu gehen, wirklich versuchen, eine saubere Struktur aufzubauen. Verantwortlichkeiten festzulegen, dass halt wirklich jedem auch klar ist, wer ist eigentlich wofür verantwortlich, wen muss ich fragen, wen muss ich mit einbeziehen in meine Entscheidungen. Weil es gibt halt, je mehr man sich spezialisiert und je stärker man wächst, umso mehr gibt es halt auch Abstimmungsbedarf. Also es war früher einfach, da gab es halt dann irgendwie einen, der fürs Thema Produkt und meistens dann auch für Vertrieb zuständig war. Und mittlerweile gibt es halt verschiedenste Bereiche, die sich mit Produkten beschäftigen. Es gibt eine Spezialisierung im Vertrieb auf verschiedene Kanäle, genauso wiederum im Marketing. Und dadurch ist natürlich der Abstimmungsbedarf viel, viel höher. Man muss halt aufpassen, dass man trotz aller Abstimmung da eine klare Struktur behält und vor allem auch Geschwindigkeit beibehält. Weil wenn du da tatsächlich in zu komplexe Abstimmungsprozesse reingehst, dann wirst du halt auch langsam. Und da die richtige Balance zu finden zwischen Abstimmung, Information, und trotzdem Geschwindigkeit, das ist tatsächlich dann so die Kunst des Ganzen, ne? Und wir haben einfach gelernt, gerade wenn du wirklich Aufgabenblöcke hast, die auch etwas größer sind, also jetzt nicht wirklich so ganz kleine Dinge, die man wirklich schnell gemeinsam entscheiden kann, sondern wo es eher so in Richtung von Projekten geht oder kleineren Evolutionsstufen, dass du dann wirklich auch gut innerhalb von Sprintteams arbeiten kannst. Also Teams, die wirklich 2, 3 Tage die Woche fest zusammenarbeiten und so ein Thema dann auch abschließen können. Weil meistens trifft man sich in einem Meeting eine Stunde, zwei und dann gehen alle wieder zurück an den Arbeitsplatz und dann dauern solche Dinge einfach viel zu lange. Deswegen lieber 2, 3 Tage mal einschließen und dann halt erst wieder rauskommen, wie bei so einem Konklave, ne? Wenn der Papst gewählt wird, erst wieder rauskommen, wenn man halt den ersten Ansatz gefunden hat. Und wichtig ist dabei halt auch immer in kleinen Schritten ausprobieren. Also nicht an so einer 100% Lösung arbeiten, die viel zu komplex ist und von der man auch noch gar nicht weiß, ob die überhaupt wirklich funktionieren kann. Egal, ob es jetzt irgendein Feature ist, was man für den Webshop einsetzt oder eine Idee für den Vertrieb, dass man sagt, man entwickelt beispielsweise so eine Art Abo-Modell für Fahrräder. Da sind verschiedene Sachen denkbar. Man sollte halt wirklich da in kleinen Schritten erstmal ausprobieren, funktioniert es oder funktioniert es nicht und die Dinge dann auch weiterentwickeln.
Du arbeitest ja auch sehr viel mit, oder die Teams arbeiten sehr viel zusammen. Da findet auch schon mal so ein Brainstorming statt, nehme ich an. Aber das ist ja im Moment relativ schwierig aufgrund der Situation. Wie macht ihr das im Moment?
Ja, zum Glück haben wir diese Arbeitsweise schon wirklich lange geübt und geprobt. Also gerade so diese Zusammenarbeit in Sprints oder auch in festen Teams, die halt tatsächlich abteilungsübergreifend fest zusammenarbeiten. Also man ist eigentlich dann weniger mit seiner Abteilung unterwegs als innerhalb dieser Teams, die sich um bestimmte Aufgabenstellungen kümmern. Und von daher ist die Zusammenarbeit zum einen erprobt, man kennt sich, man ist quasi auch ein eingespieltes Team dann an der Stelle. Und digital, ja, ist halt eine andere Disziplin, die erforderlich ist, sicherlich, dass man sich auch nicht zu sehr ablenken lässt, weil gerade wenn man vorm Screen sitzt, ist ja doch alles ein bisschen, ja, die Distanz ist halt gefühlt da und wenn die E-Mail dann aufpoppt, man sieht sie halt sofort. Man kann halt nicht, sag mal, das Digitale komplett ausblenden, was dann links und rechts auf einen einprasselt. Aber an sich funktioniert die Zusammenarbeit da genauso wie sonst auch. Außer, dass man halt nicht am Tisch sitzt. Es gibt ja mittlerweile wirklich ganz hervorragende Möglichkeiten, auch virtuelle Pinboards oder Tools einzusetzen, an die sich eigentlich fast jeder auch gewöhnt hat. Die Infrastruktur ist da, das ist das Entscheidende.
Sie hatten auch schon, hat auch schon mal erzählt, dass ja jetzt im Moment ist es ja schwierig mit den Filialen, die ja halt vor Ort schließen mussten. Wie habt ihr da einen Weg für euch gefunden, andere Vertriebswege zu finden oder andere Möglichkeiten?
Ja, wir haben relativ schnell umgestellt auf eine 1:1-Beratung über digitale Kanäle. Das heißt, eine Videoberatung beispielsweise oder auch dem Kunden ein Fahrrad zu Hause vorführen mit entsprechend Abstand. Also wirklich Rose at home, wie man im wahrsten Sinne des Wortes. Die Werkstatt darf ja weiter arbeiten. Da sind wir so gesehen nicht eingeschränkt, außer dass man halt nicht mal eben ohne Termin kommen darf. Click and Collect ist nach wie vor möglich. Auch das haben wir vorher schon angeboten. Wird natürlich jetzt noch mal intensiver genutzt, weil ich halt sonst keine Chance habe, die Ware abzuholen, außer ich lasse mir dann direkt nach Hause schicken. Ja, und alles halt dann über Terminbuchung. Das ist sicherlich jetzt die größte Umstellung, dass im Grunde genommen nichts mehr ohne Termin geht und wir können aber so auf dem Weg tatsächlich auch einen guten Teil der Store-Mitarbeiter weiter für die Kundenberatung einsetzen. Und das ist natürlich super. Wir haben beispielsweise bei Fahrrädern durch die Videoberatung und Rose at Home ungefähr 50% des Planumsatzes bei Fahrrädern trotzdem noch erreicht. Und das ist natürlich ein grandioses Ergebnis. Die anderen Mitarbeiter, die jetzt nicht in der direkten Beratung arbeiten, die ja, räumen zum Teil auf. Wir bauen gerade so einiges um, auch in unseren Stores und rüsten uns quasi für die Zeit, wenn es dann wieder losgeht. Und andere wiederum können im Moment aufgrund des hohen Aufkommens in der Logistik mithelfen. So gesehen haben fast alle tatsächlich nach wie vor sehr, sehr gut zu tun. Und wir sind bis auf ganz wenige Ausnahmen tatsächlich auch um Kurzarbeit bis jetzt drumherum gekommen. Bei den Stores, die jetzt halt nicht hier vor Ort sind, in Bocholt, an unserem Headquarter, ist es natürlich schwierig, ne? Gerade München beispielsweise, da sind die Restriktionen noch eine Spur härter als hier in NRW. Da kann man halt relativ, da hat man relativ wenig Spielraum.
Setzen Sie Ihre Mitarbeiter zum, ja, ich bin immer noch manchmal beim Sie. Setzt du manchmal deine Mitarbeiter auch schon mal als Markenbotschafter ein oder hast du schon mal darüber nachgedacht, über Social Media?
Das ist eigentlich was, was automatisch passiert. Das ist das Schöne daran. Also wenn die Mitarbeiter sich mit dem Unternehmen identifizieren und dann auch mit dem Fahrrad als Kernprodukt, haben wir natürlich dann auch eine stark emotionale Bindung zu unserem, ja, zu dem, was wir tun, ne, womit wir uns täglich beschäftigen. Und so gesehen sind eigentlich alle da auch immer voll mit dabei, ne? Egal ob jetzt auf Facebook oder Instagram, egal ob es um Produkte geht oder auch um Unternehmensnews. Wir haben eigentlich einen riesigen Anteil von Mitarbeitern, der das dann wirklich fleißig weiterteilt und wirklich auch gemeinsam mit uns stolz auf den Erfolg ist. Und das ist tatsächlich super. Wir müssen tatsächlich manchmal sogar eher bremsen. Wir hatten schon so Situationen, wo wir noch geheime Prototypen dann auch an Mitarbeiter gegeben haben zum Testen. Und dann haben wir die abends irgendwo im Social gefunden, in irgendeinem Feed. Das ist natürlich dann ein bisschen gefährlich. Also da muss man dann halt schon ein bisschen aufpassen, die Motivation dabei zu sein und zu teilen und zu zeigen, für wen man arbeitet, die ist riesig. Ja. Da haben wir also wirklich schon eine sehr starke Bike-Kultur und auch einen gemeinsamen Stolz entwickelt, ja.
Ja, das merkt man ja dann daran, wenn sie so euphorisch sind, die Mitarbeiter, und wollen dann schon was posten, was noch gar nicht eigentlich, ne?
Ja,
So ein
genau,
Prototyp oder so, das ist ja schon bezeichnet dann, ne?
ja.
Also das ist, finde ich, richtig gut, wenn da die Mitarbeiter da so überzeugt sind dann auch und das auch so transportieren können, ne?
Ja, das ist halt schön, wenn man sich halt über so ein Produkt und auch natürlich über das Unternehmen gemeinsam identifizieren kann. Das ist tatsächlich was Besonderes. Das ist sicherlich in anderen Branchen ein bisschen schwerer. Also ich sag jetzt mal so Industrie, Anlagen, Maschinen, da wird mir es wahrscheinlich jetzt ein bisschen schwerer fallen, solche Dinge dann auch irgendwie privat zu feiern. Vor allem, weil halt auch viele da gar nichts mit anfangen können. Aber dadurch, dass Fahrrad halt ein Riesenthema ist und Fahrrad war im letzten Jahr einfach der Wachstumsmarkt, gerade auch im Sport und in der Freizeitbranche schlechthin, da haben wir wirklich genau das richtige Produkt, um gemeinsam tatsächlich da irgendwo stolz drauf zu sein, ja.
Also bei uns jetzt hier ist es zum Beispiel so, wir haben sehr viele Einzelhändler, die noch nicht alle möglichen Kanäle jetzt nutzen, um Kunden zu gewinnen. Wie viel Aufwand ist das, unterschiedliche Kanäle zu nutzen, die Kunden darüber zu erreichen und die am Ende dann auch wieder zusammenzuführen? Welche Möglichkeiten nutzt ihr da?
Du brauchst natürlich vor allem erstmal ein gutes Verständnis über die unterschiedlichen Motivationen der Kunden. Bei uns halt die Motivation, Rad zu fahren. Das geht ja auch von bis. Also für manche ist es tatsächlich Sport, für manche ist es sogar wirklich fast schon Leistungssport, also wirklich auf sehr, sehr hohem Amateurniveau. Andere wollen von A nach B kommen oder wollen irgendwo eine Kiste Wasser transportieren. Also da gibt es halt die unterschiedlichsten Motivationen letztendlich, Rad zu fahren. Das muss man zum einen verstehen und zum anderen dann auch den Zusammenhang. Wie hängen die Kanäle tatsächlich zusammen? Welche Kanäle nutzt der Kunde? Worüber erfolgt der Einstieg? Wo informiert er sich? Was ist letztendlich wichtig für den Kaufabschluss? Und dann kann man das auch relativ gut, möglichst nahtlos zusammenführen. Dazu zählt natürlich auch, dass man da keine künstlichen Barrieren aufbaut. Das ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man halt versucht, wirklich möglichst, ja, weiß ich nicht, einheitliche Preise wäre jetzt so ein Ding. Ne? Dass halt ein Kunde, der in den Store läuft, kennt man ja oft, ne? Dann guckt man schnell nochmal online, wie teuer ist ein Artikel da. Wenn der jetzt jedes Mal online und stationär unterschiedliche Preise finden würde, wäre das doof. Oder wenn er einen Gutschein, den er hat, nur auf dem einen Kanal, aber nicht auf dem anderen einlösen kann. Also wenn man ihn quasi zwingt, Dinge zu tun, die er eigentlich per se gar nicht tun will, dann hat man halt immer so diese ja, Unterbrechungen letztendlich in der Customer Journey. Und die gilt es halt zu vermeiden, damit der Kunde einfach den Kanal, in dem er sich bewegt, frei wählen kann. Und das wirklich immer als wie aus einem Guss wahrnimmt. Und das muss man halt gut analysieren, versuchen zu verstehen und dann letztendlich nachher die Prozesse auch drumherum so bauen, dass das beim Kunden wirklich auch so funktioniert und so ankommt. Und im Moment haben wir da tatsächlich auch noch kein dediziertes Software-System für im Einsatz. Das wird jetzt für dieses Jahr eins der großen Themen, dass wir da in die Evaluierung gehen, mit welchen Software-Tools man dann da auch arbeiten kann. Und dann kommen ja diese ganzen Schlagworte wie künstliche Intelligenz und Co. Also wenn man dann Daten hat, die man zusammenführen will, zu möglichst individuellen Journeys bauen will für den Kunden, da muss man die halt lernen zu interpretieren und versuchen halt irgendwo Algorithmen aufzubauen, die einem dann dabei helfen, den Kunden immer auf die richtige Art und Weise anzusprechen. Und das möglichst individuell.
Was uns als liberalen Frauen natürlich noch interessiert ist, wie sieht die Besetzung im Unternehmen mit Frauen aus und was tut ihr da generell für mehr Diversität und wo seht ihr da die Vorteile?
Ja, erstmal grundsätzlich Gleichbehandlung ist einfach die Basis, ne? Das ist bei uns auch ein ganz wichtiger Wert, den wir definiert haben, dass wir da keinen Unterschied machen, egal ob es jetzt um Geschlecht oder Alter oder sonst was geht. Wir besetzen halt wirklich ausschließlich nach Qualifikation und wie gut jemand zum Unternehmen passt. Und wenn jemand gut ins Team passt, dann kann es natürlich sein, dass man an der einen oder anderen Stelle auch mal, ich sage jetzt mal einfach strategische Entscheidungen treffen muss. Also Beispiel wäre jetzt, wenn du jetzt ein Team hast, wo im Moment fast nur Frauen oder fast nur Männer arbeiten, dann ist halt gut da diese starke Prägung in die eine oder andere Richtung auch mal so ein bisschen aufzubrechen. Weil das ist was, was wir wirklich auch gelernt haben. Oft funktionieren reine Männer oder reine Frauenabteilung nicht wirklich gut. Da tut es immer gut, wenn man das dann aufbricht und dann halt auch wirklich gezielt mal jemand anders reinsetzt. Aber ansonsten geht es halt wirklich ausschließlich nach Qualifikation und Eignung. Ja.
Ja, homogene Gruppen neigen ja dazu, sich gegenseitig immer zu bestätigen und dann fehlt dann eine andere Sichtweise irgendwo, ne? Die sind dann
Ja,
irgendwo.
andere Sichtweise, der Umgang wird auch ein anderer, ne? Gerade
Ja.
wenn du so in Bereiche reinguckst, die sehr, sehr stark sonst beispielsweise weiblich geprägt sind, ne? Zum Beispiel der Kundenservice ist oft wirklich mit einer sehr starken, mit einem sehr starken Frauenanteil versehen. Da ist einfach, wenn man ins Büro kommt und dann sitzen dann auch zwei, drei Männer, ist anders, ne? Und genauso ist letztendlich auch in der Fahrradproduktion auch eigentlich eher eine Domäne der Männer. Sobald da Frauen mit an Bord sind, dann ist da auch ein ganz anderer Umgang, ne? Und ich glaube, dass das einfach für eine gewisse Balance unglaublich gut tut, wenn man da immer für eine Durchmischung sorgt. Und ich finde auch, dass sich die letzten Jahre gezeigt hat, dass eigentlich so diese ganz klassischen, sehr einseitig geprägten Berufsbilder so auch gar nicht mehr existieren. Das wird eigentlich immer weniger. Das hat manchmal tatsächlich noch blöderweise eine Frage der Akzeptanz. Also das sind Dinge, die wir natürlich immer noch erleben, und die wir auch versuchen, bewusst durch Entscheidungen da dann jemanden aus dem anderen Geschlecht reinzusetzen, versuchen aufzubrechen. Aber zum Beispiel im Ersatzteillager hatten wir öfter Szenen bei uns im Store, im Bocholt, im Flagship-Store, dass wirklich Kunden sich nur von Männern bedienen lassen und beraten lassen wollten, weil die sich dann vermeintlich technisch besser auskennen. Das ist natürlich totaler Blödsinn, aber da gab es tatsächlich auch schon Diskussionen zu, ne? Und dann muss man da erstmal aufklären, dass das nicht der Fall ist und dass das im Grunde genommen, egal wer einen bedient, es geht ja um den Inhalt, ne? Und ja, da gibt es halt leider immer noch so veraltete Meinungen, aber das wird tatsächlich immer weniger.
Ja, das ist auch im alten Denken noch irgendwo drin oder auch, kommt auch von anerzogen, von der Erziehung, vom, ja. Da sind immer noch irgendwo diese Denkmuster vorhanden wahrscheinlich, ne?
Ja, Denkmuster, man erwischt sich ja manchmal tatsächlich auch
Ja.
selbst dabei. Aber ich finde tatsächlich, das ist schon deutlich besser geworden. Und ich glaube halt, so diese Diskussion über zum Beispiel auch über Frauenquoten und so, das ist halt, ich glaube tatsächlich für viele Unternehmen ist das überhaupt gar keine Frage, ne? Also ob ich jetzt einen Mann oder eine Frau einstelle, ich gehe halt wirklich nach Qualifikation. Und das sollte ja auch immer der erste ausschlaggebende Punkt sein. Und dass überhaupt über solche Themen diskutiert werden, ist ja eigentlich schon ein Unding, ne? Dass man darüber sprechen fast muss. Und ich habe immer das Gefühl, dass es tatsächlich dann eher so Konzerne betrifft und dass sich gerade so im Mittelstand und in kleineren Unternehmen, da denkt man da gar nicht drüber nach, ne?
Ja.
Wenn jemand sich bewirbt und der oder diejenige ist gut, dann stellt man denjenigen oder diejenige ein. Und da macht man sich da gar keine Gedanken drüber. Ich glaube, das ist tatsächlich eher in Konzernen, dass man die an der einen oder anderen Stelle dann zu ihrem Glück tatsächlich auch mal zwingen muss, weil da viel politischer auch agiert wird, als es im Mittelstand der Fall ist.
Ja, das stimmt. Das war ein super nettes Gespräch, Thorsten. Vielen Dank. Ich wünsche euch und dir weiterhin viel Erfolg. Hoffe, dass wir uns bald mal persönlich kennenlernen. Und die nächste Folge vom Pinken Sessel kommt bestimmt. Sie erreichen uns im Internet unter Liberale Frauen, Bezirksverbund Verband Aachen und Thorsten Heckrath-Rose unter www.rosebikes.de. Und wir wünschen euch allen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
Ja, danke schön. Alles Gute.